Digitaler Espresso. Der Wachmacher-Podcast zu Kirche und digitalem Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digitalen Espresso. Mein Name ist André Schröder.
Und ich bin Andreas Menne.
Bisher haben wir in dieser Staffel vor allem über digitale Werkzeuge in Sachen Liebe gesprochen. Etwa, wie können wir digitale Tools nutzen, um bessere karitative Angebote zu machen? Oder, welche Aufgaben können KI-Chatbots bei der paartherapeutischen Beratung über Beziehungsprobleme übernehmen?
Heute ändern wir die Fragerichtung. Wir sprechen über Fernbeziehungen und wollen herausfinden, wie sich Partnerschaften unter digitalen Bedingungen entwickeln. Wie schaffen es Menschen, ihre Liebe zu pflegen, wenn sie sich gar nicht am selben Ort befinden? Welche veränderten Ansprüche an die PartnerInnen erwachsen daraus? Und was tragen digitale Möglichkeiten zum Gelingen solcher Beziehungsmodelle bei?
Mit Marie-Christine Döbler haben wir in dieser Folge eine Forscherin zu Gast, die uns auf diese schwierigen Fragen eine verlässliche Antwort geben kann. Die Soziologin arbeitet an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat über das Thema Nichtpräsenz in Paarbeziehungen promoviert. Seit 2023 leitet sie außerdem das Forschungsprojekt Televerbundenheit, bei dem es um das soziale Verbundensein räumlich getrennter Menschen geht. Frau Döbler, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen können.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie immer starten wir in unser Gespräch mit der sogenannten Hand-aufs-Herz-Frage. Wir haben uns in der Vorbereitung nämlich die Frage gestellt, warum es angesichts von Globalisierung und Digitalisierung nicht viel mehr Fernbeziehungen gibt. Deshalb, Frau Döbler, Hand aufs Herz. Sind Nahbeziehungen eigentlich noch zeitgemäß?
Eine schwierige Frage, ob sie zeitgemäß sind oder ob sie es jemals waren. Also wir denken vielleicht zurück an die Kolonialzeit. Auch damals gab es schon Fernbeziehungen unter ganz anderen Voraussetzungen, als wir sie heute erleben. Insofern, Nahbeziehungen sind wahrscheinlich immer zeitgemäß, genauso aber auch Fernbeziehungen.
Wenn wir jetzt aufs Heute gucken, wie verbreitet sind denn Fernbeziehungen eigentlich? Kann man da wissenschaftlich was dazu sagen?
Zahlen sind ganz schwierig für sowas zu erheben, weil wir gar nicht genau wissen, ab wann etwas als eine Fernbeziehung zu zählen hat oder ab wann wir etwas als solche begreifen. Weil was ist es denn eigentlich? Ist es die Entfernung in räumlicher Distanz gemessen oder die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, die etwas zu einer Fernbeziehung macht? Ist ein Paar eine Fernbeziehung, das sich jedes Wochenende sieht? Oder ist es eine Wochenendbeziehung? Ein Begriff, den es übrigens nur im deutschsprachigen Kontext gibt und nicht im englischsprachigen beispielsweise. Oder ist es das Paar, das noch bei den Eltern zu Hause lebt, weil sie noch gar nicht ausziehen können, weil sie noch nicht über eigene finanzielle Möglichkeiten verfügen? Ist das eine Fernbeziehung? Also wir haben es hier mit verschiedenen begrifflichen Setzungen zu tun. Deswegen sind verlässliche Zahlen schwierig. Aber wir können, glaube ich, beobachten, es werden mehr Fernbeziehungen.
Sie haben sich ja in Ihrer Forschung mit Fernbeziehungen beschäftigt. Was war denn die Definition, die Sie für sich gefunden haben?
Ich selber habe vor allem die Paare gefragt, mit denen ich Interviews geführt habe, was sie unter einer Fernbeziehung verstehen, hatte aber im Vorfeld bei der Suche nach Paarbeziehungen gesagt, sie sollten über mehrere Tage am Stück nicht am gleichen Ort sein wie ihr jeweiliger Partner. Und dann kamen ganz unterschiedliche Antworten heraus, was als Fernbeziehung gilt. Also für manche war es tatsächlich, wenn man eine Stunde entfernt voneinander lebt und tatsächlich nicht abends heimkommen kann, um gemeinsam dann Abend zu essen beispielsweise, zumindest nicht in physischer Kopräsenz, dass das als Fernbeziehung gegolten hat. Und dann gab es ein paar Paare, die ich interviewt habe, die auch gesagt haben, na, das sind keine echten Fernbeziehungen, wir sind eine echte Fernbeziehung, weil hier liegen mehrere tausend Kilometer dazwischen. Also es gab auch innerhalb dieser Gruppe quasi Abgrenzungsbestrebungen. Und für mich war eher so diese mehrere Tage am Stück nicht beieinander sein in physischer Kopräsenz das Abgrenzungskriterium.
Sie hatten ja eben schon so die historische Perspektive aufgemacht. Kann man eigentlich was dazu sagen, ob sich der Stellenwert von Fernbeziehungen verändert hat? Also nicht so sehr quantitativ, sondern wie Menschen solche Beziehungen bewerten oder wie realistisch sie sie auch halten. Kann man dazu was sagen?
Ich muss dazu sagen, ich bin keine Historikerin. Also ich kann das historisch jetzt nur schlecht aufrollen und an Fakten belegen. Aber ich glaube, dass die Wahrnehmung sich schon verändert oder auch variiert vor dem Hintergrund dessen, dass wir neue Medien haben und diese neuen Medien damit verbinden, dass es leichter wird, Fernbeziehungen auch auf Distanz zu pflegen. Dass es aber nichtsdestotrotz immer noch die Erwartung gibt, dass Nahbeziehungen, also Paare, die gemeinsam zusammenleben, abends gemeinsam vor dem Fernseher meinetwegen auch sitzen, dass die besser sind. Also es gibt so eine Art Staffelung, die man vielleicht auch sehen kann, die im Diskurs auch auftaucht. Also eine Fernbeziehung ist besser als keine Beziehung, weil Alleinsein ist ja ganz schrecklich. Und eine Nahbeziehung, also eine ganz klassische Nahbeziehung, ist besser als eine Fernbeziehung.
Inwiefern haben sich denn Fernbeziehungen in den letzten Jahren auch verändert, was den Einsatz von Medien angeht? Was haben Sie da für Erkenntnisse gewinnen können?
Also ich habe mit Paaren gesprochen gehabt in meiner Forschung, die teilweise seit 35, fast 40 Jahren eine Fernbeziehung führen. Und die konnten natürlich über diesen Medienwandel sehr gut berichten. Also dass es früher so war, man musste noch an die Telefonzelle an der Straßenecke gehen und dann hat man auch nicht lange miteinander telefonieren können. Dafür hat man sich sehr häufig Briefe geschrieben. Und man hat das aber auch als eine sehr wertvolle Kommunikation wahrgenommen, die man überhaupt hatte, diese Möglichkeiten, die überhaupt existiert haben. Aber trotzdem reflektieren diese Paare darüber, dass es einfacher geworden ist, in Kontakt und in Austausch zu bleiben. Und Paare, die heute eine Fernbeziehung beginnen, wissen ja gar nicht darum, wie schwierig es früher gewesen sein könnte. Insofern sind solche Veränderungstendenzen immer schwierig nachzuzeichnen. Aber wir sehen, dass es natürlich eine Erleichterung ist, um Kontakt aufrechtzuerhalten, indem man jetzt alle möglichen Medien zur Verfügung hat. Und gerade auch die Corona-Pandemie, muss man ganz ehrlich sagen, hat hier nochmal sehr viel vorangebracht. Dadurch, dass Videotelefonie zum Beispiel überall möglich geworden ist, sehr niedrigschwellig möglich geworden ist, dass wir es mittlerweile auch auf mobilen Endgeräten Videotelefonie nutzen können. Was früher immer noch erfordert hat, dass man statisch vor einem Computer gesessen hat, der meistens im Arbeitszimmer stand oder in dem Büro. Und das wollten die Paare nicht. Deshalb haben sich auch oftmals dagegen entschieden, Videotelefonie zu nutzen, um quasi diese Nähe auf eine andere Art und Weise herzustellen, weil es sonst zu nah assoziiert war mit Berufstätigkeiten zum Beispiel.
Sie haben in Ihren Studien ja auch ganz viel mit dem Begriff der Präsenz gearbeitet. Im Alltag unterscheiden wir ja gerne mal zwischen digital und präsentisch, gerade wenn es jetzt um das Vereinbaren von Gesprächsterminen geht oder so. Sie hingegen haben halt betont, dass gerade bei Fernbeziehungen die Rolle der Präsenz eine ganz besondere ist. Warum? Was verbinden Sie mit diesem Begriff? Was steckt dahinter?
Also zunächst habe ich bemerkt, in den Interviews, die ich geführt habe, dass Präsenz nicht binär gedacht werden kann. Also wir haben nicht An- und Abwesenheit und das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sondern wir haben ganz viel, was dazwischen passiert. Zum Beispiel, wenn Ihr Partner ein bestimmtes Parfüm nutzt und das morgens im Bad einsprüht, dann riechen Sie das noch und das bleibt eine Weile dann im Raum hängen. Oder wenn ein Streit passiert ist und Sie gehen in einen anderen Raum, machen die Tür zu, dann ist dieser Streit trotzdem noch irgendwie in der Atmosphäre vorhanden. Also wir sehen, dass es so ein Einklingen, Ausklingen von bestimmten Anwesenheiten vielleicht auch gibt. Und das ist noch stärker beobachtbar vielleicht bei Fernbeziehungen, die sich explizit und reflexiv auch damit auseinandersetzen, was Anwesenheit bedeutet. Also ich hatte ein Paar dabei, bei denen wurden die Bettwäsche nicht gewechselt, bis der Partner wiederkommt, weil die Bettwäsche sich noch nach ihm anfühlt oder nach ihr riecht. Und das sind so Hinweise darauf, dass auch die Paare das anders erleben, also was Präsentsein bedeutet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass es verschiedene Dimensionen bei dieser Präsenz gibt. Es gibt eine kognitive, eine emotionale, eine physische Form von Anwesenheit oder Abwesenheit. Und die müssen sich nicht unbedingt decken. Also ich kann ganz stark fokussiert sein auf eine Situation, in der ich physisch nicht anwesend bin und dadurch Nähe herstellen zum Beispiel.
Würden Sie sagen, es gibt auch sowas wie digitale Parfümwolken? Also ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild, diese Parfümwolke, die noch im Badezimmer hängt. Gibt es solche Praktiken auch im digitalen Raum? Kann man da auch so eine Duftmarke hinterlassen sozusagen?
Ja, kann man. Und lustigerweise ist es tatsächlich auch schon sehr früh passiert. Also eine der frühesten Formen des Instant-Messenger-Dienstes wurde eingerichtet für Fernbeziehungspaare. Das war sehr rudimentär. Also man konnte dem anderen nur ein Herzchen senden. Aber dieses Herzchen blieb quasi für eine Zeit lang auf dessen Bildschirm präsent und ist dann langsam im Laufe der Zeit ausgefadet sozusagen. Und das ist schon in den 60er, 70er Jahren entstanden und genutzt worden, allerdings natürlich von sehr wenigen, weil wer verfügte damals schon über eine Internetverbindung und einen Computer. Aber damals war das tatsächlich so einer der Gedanken, dass man eine digitale Parfümwolke hinterlassen kann. Und natürlich gibt es auch heute noch auf andere Art und Weise, also dass wir dem anderen über unsere mobilen Endgeräte eine Nachricht schicken können, die dann pulsiert oder, also es gibt ja ganz verschiedene Apps, die mittlerweile dafür genutzt werden.
Sie haben eben den Begriff fokussiert verwendet. Kann man auch durch Fernbeziehungen bestimmte Elemente des Beziehungsseins auch intensiver erleben?
Ich denke schon. Also es hängt aber dann stark davon ab, wie man sich selber verhält. Also ich würde nicht sagen, dass per se die Fernbeziehung die Möglichkeit dafür schafft, dass man näher beieinander ist, sondern eher die Frage, wie gehe ich damit um? Also wenn ich genau weiß, ich sehe meinen Partner jetzt für eine gewisse Zeit lang nicht, ich muss jetzt aber diese Distanz medial überbrücken, um mich ihm nahe zu fühlen, dann konzentriere ich mich unter Umständen auf den Austausch und nehme mir aktiv Zeit für meinen Partner. Wir verabreden uns vielleicht und haben ein ausführliches Gespräch oder wir fokussieren uns tatsächlich ganz stark auf dieses Gespräch, das wir dann führen, während wir ganz viel anderes nebenher machen, wenn wir in den gleichen vier Wänden unterwegs sind. Dann muss der Haushalt gemacht werden, soziale Kontakte werden gepflegt, man muss irgendwie gucken, dass man was zum Abendessen bekommt und so weiter. Also da passiert im Prinzip Multitasking, was die Präsenz so ein bisschen in Frage stellt, die man dann tatsächlich erlebt oder auch wahrnimmt.
Das heißt, nur weil man nebeneinander sitzt, ist man sich nicht unbedingt näher.
Wie oft sehen wir das denn, dass Paare gemeinsam im Café sind und jeder guckt auf sein Handy? Und ich glaube nicht, dass die miteinander im Gespräch sind, sondern sicherlich mit irgendjemand anderem. Und dann fragt sich natürlich, was erleben die voneinander? Was bekommen die voneinander überhaupt mit? Und genauso ist es bei Paaren, die vielleicht auch lange verheiratet sind und jeden Abend gemeinsam vorm Fernseher sitzen. Die kriegen vielleicht die Fernsehsendung mit, aber nicht, wie es ihrem Partner geht oder was der den Tag über gemacht hat. Man hält es einfach für selbstverständlich, dass der andere da ist.
Ein Gutteil von Beziehungsleben ist ja auch vom Alltag geprägt. Wer bringt den Müll raus? Wer räumt die Spülmaschine ein? Wer bringt die Kinder zur Schule? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass es Paare gibt in Fernbeziehungen, die dann manchmal ernüchtert waren, wenn sie in eine Nahbeziehung gewechselt sind?
Das gibt es natürlich. Also es geht immer um ein Erwartungsmanagement, wenn Paare zusammenziehen. Aber das ist völlig unabhängig davon, ob das nach einer Fernbeziehung ist oder ob das das erste Zusammenziehen ist, wenn man quasi frisch zusammengekommen ist. Man muss sich, glaube ich, immer über bestimmte Grenzen und Erwartungen verständigen. Also wer möchte was von dieser Beziehung? Wer soll was tun? Aber das ist auch etwas, was man im Laufe der Zeit immer wieder machen muss. Weil das verändert sich ja auch. Das verändert sich mit der Lebensphase, das verändert sich mit bestimmten aktuellen Anforderungen, die an die einzelne Person gestellt werden. Wenn es beruflich eine sehr stressige Phase ist, muss vielleicht der andere im Haushalt mehr übernehmen. Und das muss man manchmal auch so sagen. Also ich komme heute Abend sehr spät nach Hause, du musst dich um dieses oder jenes kümmern. Man kann nicht erwarten, dass der andere das automatisch wahrnimmt.
Sie hatten eben ja schon die Interviews angesprochen, die Sie mit Paaren geführt haben. Gab es da so Geschichten, die Sie persönlich auch berührt haben? Paare, die Ihnen mit der Zeit ans Herz gewachsen sind? Wer war das denn so, mit dem Sie gesprochen haben?
Also es waren alles Paare, die aus beruflichen Gründen nicht am gleichen Ort leben konnten auf Dauer. Klassischerweise, das erwartet man sicherlich auch, war einer ein Berufssoldat, der dann weg musste. Berührt hat mich an dieser Geschichte tatsächlich, dass die Frau erzählte, sie käme gut damit klar, dass ihr Mann quasi weg ist. Er hätte aber unglaublich Angst, dass ihr was passiert. Also er war in Kriegsgebieten im Einsatz und er fand das völlig in Ordnung, weil er könnte sich ja selber schützen, aber er hatte immer Angst, dass seiner Frau was passiert. Und sie hat aber auch gesagt, sie fühlt sich durch ihn sehr geborgen, weil sie genau weiß, dass sie und er auf eine bestimmte Art und Weise so abgestimmt sind, dass sogar die Kinder erst geboren wurden, als er aus dem Kriegseinsatz immer wieder zu Hause war und dass er immer zu den Geburtsterminen dabei sein konnte. Also das waren so, weil das so, wie soll ich sagen, einen in diese Situation mit sehr stark hineingenommen hat, die diese Personen durchleben mussten und es ja auch mit sehr viel Sorgen und Ängsten auch belastet oder besetzt war. Ein anderes Paar, das fand ich auch sehr spannend. Die führten seit fast 40 Jahren eine Fernbeziehung. Er arbeitete auf einer Bohrinsel und sie sagt, sie hatte ganz große Schwierigkeiten, sich ihm nahe zu fühlen, insbesondere in den Anfangszeiten, nicht nur, weil damals die Technologien noch nicht so ausgereift waren, sondern weil sie sich einfach nicht vorstellen konnte, wie es auf einer Bohrinsel ist. Ich meine, wer von uns kann sich schon vorstellen, was das für Geräuschkulissen sind, welche Gerüche dort vorhanden sind. Und dann gab es einmal einen Familientag, also alle Angehörigen durften mit auf diese Bohrinsel. Und jetzt auf einmal sehen, wie die Arbeitsplätze ihrer Männer, Partner, Väter oder Angehörigen eben sind. Und sie sagte, von da an war es für sie völlig in Ordnung, dass er dort ist, weil sie sich vorstellen konnte, in welcher Situation er sich befindet, wenn sie miteinander kommuniziert haben und die Nähe ist auf einmal viel größer gewesen.
Haben die eigentlich selbst immer von einer Fernbeziehung gesprochen?
Nicht alle. Also manche haben sich ganz klar auch davon abgegrenzt und gesagt, wir haben keine Fernbeziehung, denn wir fühlen uns einander auch sehr nahe, wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Das gleiche Erklärungsmuster zeigt sich auch bei der Frage, ob man eine Wochenendbeziehung führt. Da haben nämlich ganz viele gesagt, nee, wir führen ja auch unter der Woche eine Beziehung, wir sind nur nicht am gleichen Ort zusammen. Und deswegen lehnen sie diese Begrifflichkeiten, diese Zuschreibungen von außen oftmals ab, auch, weil das immer mit einem gewissen Defizit behaftet ist. Also diese Paare erzählen auch davon, dass sie immer damit konfrontiert werden, warum zieht ihr nicht zusammen, meint ihr es nicht ernst miteinander oder ihr müsstet doch schon längst zusammen wohnen, ihr seid doch schon so lange zusammen. Und sie müsst quasi immer gegen diese soziale Erwartung anarbeiten und auch ansprechen, anargumentieren, dass sie trotzdem eine ernste und zuverlässige und tragfähige Beziehung führen, obwohl sie nicht zusammenleben.
Was würden Sie denn sagen, gibt es Gründe dafür, dass Menschen so dieses Vorurteil pflegen, dass das keine richtige Beziehung ist?
Unterschiedliche Gründe. Also was mir begegnet ist, ist zum Beispiel diese Skepsis. Naja, du weißt ja gar nicht, was der andere dann macht, wenn der nicht bei dir ist. Geht der nicht fremd oder hat der nicht noch eine andere? Oder meint ihr es überhaupt ernst miteinander, wenn ihr nicht bereit seid, in diese Beziehung zu investieren und zusammenzuziehen? Und vor diesem Hintergrund kommt dann immer das Argument, dass man ja gerade sehr viel in diese Beziehung investiert, sehr viel Zeit und oftmals auch sehr viel Geld, weil man zueinander reisen muss. Und dass man sich sicher ist, dass der andere nicht fremd geht, weil man in so einem guten Austausch miteinander steht, weil man so viel über den anderen weiß, weil man so viel miteinander spricht. Und diese Paare vergleichen sich auch immer mit den, und es wird immer in Anführungszeichen gesetzt, Normalbeziehungen, die quasi alles gemeinsam machen, die aber auch nicht alles voneinander mitbekommen, weil der andere ja auch tagsüber zum Beispiel auf der Arbeit ist oder seinen Hobbys nachgeht und da jemanden kennenlernen könnte und dann fremdgehen könnte beispielsweise.
Es war ja eben auch von dem Wort Kontrolle die Rede. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Beziehungspraktiken im digitalen Raum, in Fernbeziehungen, die eher sich nachteilig auf die Beziehungsgestaltung auswirken?
Also kritisch ist wahrscheinlich, wenn man zu viel Kommunikation auch erwartet. Also diese ständige, dauerhafte Erreichbarkeit ist vielleicht auch eine Herausforderung. Sondern man muss sich darauf einigen, wie oft oder wie regelmäßig muss sich jemand melden. Und wann gerät der andere in Panik? Oh, jetzt ist schon eine Stunde vergangen und ich habe noch keine Antwort auf meine WhatsApp- oder SMS-Nachricht bekommen. Hilfe, was ist da los? Ja? Also es kann Ängste verursachen, dass dem anderen was passiert ist, aber es kann natürlich auch darauf hindeuten, dass man Vorstellungen darüber entwickelt, na, der andere, der interessiert sich nicht für mich. Und diese Form von, ich hatte vorhin schon Erwartungsmanagement erwähnt, ist auch da notwendig. Also wie viel Kommunikation in digitaler Form erwarte ich wann? Oder erwarte ich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Anruf? Und wie reagiere ich, wenn dieser Anruf ausbleibt? Aber das ist nicht paarspezifisch, sondern das haben auch Eltern mit ihren Kindern zum Beispiel, die sich manchmal nicht melden, weil der Akku dann zum Beispiel leer ist.
Über die Risiken haben wir gerade schon gesprochen. Gibt es denn auch Vorteile, die die Paare benannt haben?
Also viele haben gesagt, dass sie zum Beispiel jetzt viel mehr gemeinsame Zeit haben, als sie es früher hatten, als sie noch gemeinsam zusammen gewohnt haben. Weil die Arbeit dann tatsächlich am Ort der Arbeit bleibt und nicht mit nach Hause genommen wird. Weil man vielleicht auch, wenn man dann am Wochenende bei der Partnerin oder beim Partner ist, so weit vom Arbeitsort entfernt ist, dass man nicht mal geschwind ins Büro fahren kann, was sonst vorkommt. Oder auch, dass Kollegen nicht einfach anrufen und noch irgendwas wollen. Oder dass man sich eben explizit auch darauf einlässt, dieses Wochenende gehört uns und ist frei von Arbeit. Dass ganz viel auch unter der Woche erledigt wird. Das betrifft oftmals auch Hobbys und andere Sozialkontakte, die ja sonst vielleicht auch am Wochenende stattfinden und damit Paarzeit oder das Gemeinsamsein als Paar in einer gewissen Weise reduzieren.
Was sind denn für Sie eigentlich so die gängigsten Formen von Kommunikation in Fernbeziehungen, wenn man es mal als solche bezeichnen möchte?
Telefonieren, ganz klassisch. Also telefoniert wird sehr, sehr viel. Videotelefonie, hatte ich vorhin schon gesagt, ist manchmal nicht die erste Wahl. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Internetverbindungen in Deutschland ja oftmals noch nicht ausreichen, um stabil Bild und Ton zu übertragen. Und dann verzichtet man lieber auf einen Sinneskanal. In letzter Zeit hinzugekommen sind aber auch verschiedene Formen des Textaustausches oder des Austauschs von Bildern, weil das die Möglichkeit gibt, den anderen auch am Alltag teilhaben zu lassen. Also, dass man das Mittagessen fotografiert und schickt. Oder der Frühling ist aufgetaucht, die ersten Blumen blühen auf dem eigenen Balkon, die der andere auch kennt. Und dann schickt man ein Foto davon. Und dadurch entsteht auch eine Form von Nähe und Teilhabe auch am Leben des anderen, die sehr wichtig ist.
Was würden Sie denn sagen, was sind so Praktiken, durch die man so eine Verbindlichkeit herstellen kann? Gibt es da was, was die Paare praktiziert haben, die Sie befragt haben?
Sich im Gespräch halten, miteinander im Austausch bleiben, darüber erzählen, wen man trifft, was man macht. Aber das ist ein Ratschlag, den ich allen Paaren geben würde, dass sie im Gespräch miteinander bleiben Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, diesen Begriff der Kontrolle in Beziehungen zu haben, denn man sollte sich eher vertrauen und nicht kontrollieren müssen.
Wie ist das eigentlich mit Körperlichkeit und Sexualität in Fernbeziehungen? Wie findet das statt?
Unterschiedlich. Also es gibt Paare, die lernen mit der Zeit, dass das auch ohne Körperlichkeit auf die Distanz funktioniert. Andere beschränken sich auf die Zeit, in der sie gemeinsam am gleichen Ort sind. Wieder andere versuchen sich an technologischen Möglichkeiten. Also es gibt ja mittlerweile auch gerade mit VR-Verbindung so Anzüge, die dann auch eine bestimmte Berührung spüren lassen oder spüren lassen sollen. Es gibt sogenannte Heartbeat-Rings, wo ich dann zum Beispiel auf Knopfdruck den Herzschlag meines Partners an meinem Ring spüren kann. Und da gibt es ganz viele verschiedene Gadgets, die manche ausprobieren, aber dann ablehnen oder doch für sich nutzen. Also wie gesagt, da gibt es eine ganze Bandbreite. Aber alle thematisieren natürlich, dass diese Körperlichkeit in einer gewissen Form ausbleibt, vielleicht auch zu kurz kommt. Interessanterweise aber weniger mit dem Blick auf Sexualität als vielmehr auf zum Beispiel tröstende Umarmungen oder auf diese kleinen alltäglichen Berührungen, dass man die viel stärker vermisst, weil man die nicht übersetzen kann. Aber diese tröstenden Umarmungen, die tauchten fast in allen Gesprächen auf. Wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, bin ich nicht da und da reichen Worte nicht aus. Und das kann man auch nicht aufschieben. Also Sexualität kann man in einer gewissen Weise, so erzählen es die Paare insbesondere, auch aufschieben. Da kann man auch drauf warten. Aber wenn jetzt was Schlimmes passiert, muss ich jetzt da sein, um den anderen umarmen zu können.
Sie hatten jetzt schon so ein paar Punkte genannt. Was mir so direkt in den Kopf gekommen ist, was jetzt gar nicht so sehr körperlich ist, aber trotzdem so eine erotische Dimension hat, sind ja sowas wie Sexting oder Telefonsex. Das wären ja vielleicht auch so mediale Verfahren, um so eine Distanz auszugleichen, oder?
Also manche haben das erwähnt. Das ist aber auch etwas, was man vielleicht lernen muss. Also da muss man sich auch sehr stark überwinden unter Umständen. Manchen gelingt das leichter als andere. Manche wollen das vielleicht auch gar nicht. Also auch da ist die Bandbreite sehr groß. Also es ist ja auch nicht jeder, der sich ein Porno anguckt, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Oder es sind ja nicht alle Paare, die jeden Abend gemeinsam Sex haben, selbst wenn sie die Wohnung teilen. Also es gibt ja auch da eine ganze Bandbreite. Und ähnlich ist es eben auch bei Fernbeziehungen.
Wenn wir jetzt noch einmal auf das Innovationspotenzial von Fernbeziehungen und digitaler Praxis eingehen, was sind denn Erkenntnisse, die man gewinnen kann, die wir auch auf präsentische Beziehungen übertragen können?
Also was wir quasi von Fernbeziehungen lernen können in jeder Form von Beziehung.
Genau, zum Beispiel, also gerade wenn es um den Einsatz von digitalen Werkzeugen geht.
Ja, dass wir vielleicht auch reflektiert damit umgehen. Was brauchen wir wann an digitalen Werkzeugen und wann sind vielleicht auch einfache Medien sinnvoller zu wählen? Also muss ich dann mit jemandem unbedingt ein Videotelefonat führen oder reicht auch ein normales Telefonat? Ist es vielleicht nicht manchmal viel schöner, einen Brief oder eine persönliche Notiz zu hinterlassen? Geht es nicht vielleicht auch manchmal viel schneller, dem Kollegen keine Nachricht via E-Mail zu schicken, sondern geschwind mal ins Büro zu gehen, das nebenan liegt und die Dinge persönlich zu klären? Also solche Begegnungen vielleicht auch wieder wertzuschätzen, anzunehmen und nicht zu sagen, okay, nur weil ich jetzt die digitalen Möglichkeiten habe, muss ich das auch alles ausschöpfen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Unverfügbarkeit, also dass man sich nicht jeden Tag sieht, auch beziehungsförderlich sein kann?
Es kann auf jeden Fall beziehungsfördernd sein. Die Paare, mit denen ich gesprochen habe, haben immer davon gesprochen, man muss der Typ für eine Fernbeziehung sein. Das würde ich auch unterstreichen. Ich würde aber hinzufügen, man muss nicht nur der Typ dafür sein, sondern man muss sich auch in der richtigen Lebensphase dafür befinden. Also für manche Paare zum Beispiel wurde es schwierig, wenn dann die Frage auftauchte, Kinder ja oder nein. Denn Kinder will man nicht unbedingt alleine großziehen. Andere haben gesagt, als die Kinder kamen, wurde es mit der Fernbeziehung viel einfacher als vorher. Denn man hat ja den anderen nicht alleine zurückgelassen, also ganz alleine, sondern da waren ja die Kinder da. Gleichzeitig haben manchmal aber auch, es sind dann immer die Männer, die gehen, die Frauen bleiben dann bei den Kindern zu Hause. Also haben wir hier so eine gewisse Form der Retraditionalisierung, ja, die wir beobachten, dass die Männer gesagt haben, naja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich sie ja mit der ganzen Arbeit allein gelassen habe. Also es sind auch so persönliche Fragen, wie ich dann auf diese Situation blicke, die sich daraus ergibt, wenn quasi eine bestimmte Lebensphase erreicht ist. Und ich habe aber auch gesehen, dass sich viele Frauen emanzipieren und sagen, ja, ich musste alleine meinen Mann stehen, ich zitiere jetzt auch aus dem Interview. Und deswegen kann ich heute auch Reifen wechseln, mit Handwerkern verhandeln und quasi auch ganz viele Dinge, die ich vorher nie machen musste, weil mein Mann ja da war. und ich bin froh, dass er quasi nicht da war und ich es gelernt habe. Dann heute stehe ich auf eigenen Füßen und es hat unsere Beziehung aber auch gut getan, weil wir auf Augenhöhe miteinander sprechen.
Auf Augenhöhe miteinander sprechen ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. André hat ja schon gesagt, wir wollen so ein bisschen mal in das Innovationspotenzial reingucken und ein Projekt, an dem Sie gerade ganz praktisch forschen, ist ja, Sie hatten so die unterschiedlichen Ebenen, wie kann man in Kontakt bleiben, angesprochen, Telefon, Videotelefonie. Und was Sie jetzt untersuchen, ist eben, welche Rolle könnten vielleicht auch Virtual Reality oder sowas wie Telepräsenz spielen. Was ist das Ziel dieses Projektes Televerbundenheit, an dem Sie gerade forschen?
Das Projekt hat zwei Zielsetzungen. Auf einer technischen Ebene geht es darum, ein technologisches Innovationspotenzial zu entfalten, dadurch, dass ein Telepräsenzroboter, also ein Roboter, der von woanders aus gesteuert wird, durch einen realen Menschen mit einer VR-Anwendung kombiniert wird, die es erlaubt, ein 360-Grad-3D-Bild für denjenigen, der den Roboter steuert, zu ermöglichen. Und wir gucken uns an, welche Effekte, das ist quasi die zweite Forschungsfrage, die wir verfolgen, das auf die Beziehungen zwischen Menschen hat, die sich persönlich kennen, also die haben vorher schon einmal persönlich Kontakt miteinander gehabt, ist vielleicht eine Freundschaft, die dahinter steht oder eine Arbeitsbeziehung. Und welchen Effekt hat es jetzt, wenn man dieses technologische System einsetzt und die Menschen beispielsweise gemeinsam ein kulturelles Erlebnis erfahren lässt? Wir schicken die Probanden zum Beispiel ins Museum und gucken uns an, was passiert in diesem Museum, wenn einer quasi vor Ort ist, physisch, und der andere sich über diesen Telepräsenzroboter zuschaltet.
Und was passiert dann so? Haben Sie da ein paar Beispiele?
Die meisten Personen sind begeistert davon, dass es diese Möglichkeit gibt, klagen aber noch darüber, was die Technik heutzutage noch nicht kann. Denn in Deutschland ist es, wie gesagt, sehr schwierig mit Internetverbindungen, dass die stabil funktionieren, und Bilder sind oftmals verpixelt und das wird als ein Abstrich wahrgenommen an dem gemeinsamen Erlebnis. Aber alle finden, das steckt sehr viel Potenzial in diesem System, das man hier entwickelt. Auch mit Blick darauf, dass es für ganz viele Einsatzszenarien denkbar zu sein scheint. Also ein Probandenpaar hat zum Beispiel gesagt, das fände ich super mit meiner Großmutter, die an Weihnachten nicht mehr zu uns kommen kann, einzusetzen. Dann könnte sie beim Auspacken der Geschenke bei den Kindern dabei sein, sich autonom im Raum bewegen, sich dazustellen, dazusetzen. Und das wäre eine ganz große Errungenschaft, die man da hätte. Und andere sagen, ja, es ist auch hervorragend für Menschen geeignet, die zum Beispiel immobil sind, die bettlägerig sind oder aus anderen Gründen das Haus nicht verlassen können oder zu bestimmten kulturellen Ereignissen nicht gehen können, also physisch gehen können, dass die auf die Art und Weise auch gesellschaftlich integriert werden, soziale Teilhabe erleben können, aber eben auch diese Beziehung stärken können mit der Person, die tatsächlich dann physisch vor Ort ist.
Es wird ja schon viel zu digitalen Avataren gearbeitet. Nehmen Sie Treffen im virtuellen Raum als Paar oder in der Familie schon als ein funktionierendes Angebot wahr?
Es ist erstaunlich, wie realistisch manchmal diese virtuellen Realitäten scheinen, insbesondere wenn wir wissen, wer die andere Person ist. Also wenn wir irgendwie so eine Art Check-in am Anfang haben und auch genau erfahren, dass es die Person ist, mit der ich in einer Paarbeziehung stehe, mit der ich verwandt bin, mit der ich befreundet bin oder wie auch immer, dann hat es ein sehr großes Naherlebnis unter Umständen. Wenn ich aber nochmal an die Interviews mit meinen Fernbeziehungspaaren denke, die ich vor einigen Jahren geführt habe, dann haben die oftmals gesagt, wir entscheiden uns ganz bewusst gegen solche Formen, die eine zu große Nähe erzeugen, weil der Abschiedsschmerz viel zu groß ist. Also dass hier quasi so ein Abwägen ist, was gewinne ich, was bekomme ich dadurch und was muss ich für einen Preis aber auch zahlen. Und die haben gesagt, das ist nicht echt genug, um mich so nah fühlen zu lassen, dass ich diesen Abschiedsschmerz bereit bin, dann jedes Mal, wenn ich quasi aus diesem virtuellen Raum mich ausklinke, zu investieren. Und das ist ihnen das nur wert, wenn sie sich tatsächlich physisch sehen, auch anfassen können. Es könnte sich ändern, wenn diese digitalen Avatarsysteme vielleicht voranschreiten und Berührungen zum Beispiel auch möglich werden. Also wenn sie noch realistischer werden, als wir sie heutzutage erleben können, dann ist es vielleicht denkbar. Oder vielleicht, wenn wir von Fernbeziehungen, von Paarbeziehungen weggehen, vielleicht in einer Freundschaft, wo ich gar nicht so sehr auf das Physische angewiesen bin, sondern eher auf ein gemeinsames Erlebnis setze. Vielleicht ist es da tatsächlich heutzutage schon gut genug.
Mit Blick auf die Zeit kommen wir so langsam auf den Endspurt. Vielleicht noch so eine abschließende Frage. Was ist so eine ganz wesentliche Erkenntnis, die Sie gewinnen konnten aus Ihrer Forschung mit Paarbeziehungen in Fernbeziehungen, wo Sie sagen, Mensch, da kann man wirklich was draus lernen, das betrifft uns alle, oder das war vielleicht eine überraschende Erkenntnis, mit der Sie vorher gar nicht gerechnet haben?
Also woraus wir, glaube ich, alle lernen können, ist, dass man Kommunikation pflegen muss, dass Beziehungen gepflegt werden müssen, dass es kein Selbstläufer ist, ganz unabhängig davon, ob man morgens und abends die gleiche Wohnung verlässt und betritt oder an unterschiedlichen Orten lebt und sich nur sporadisch oder temporär quasi gemeinsam am gleichen Ort befinden kann. Verlässlichkeiten sind unglaublich wichtig und Verbindlichkeiten, also dass man auch das macht, was man gesagt hat, dass man tun wird. Egal, ob das ist, dass ich heute Abend einkaufen gehe und den Müll rausbringe oder ob es ist, dass ich das nächste Treffen in 2 Wochen am Wochenende dann auch frei habe, wenn man sich quasi mit dem Beziehungspartner trifft, dass der Austausch und die Kommunikation nicht abreißen darf. Also ich darf nicht vergessen, nachzufragen, wie war dein Tag und was hast du denn so gemacht und wer sind deine Kollegen? Also dass hier ein Austausch vorhanden ist, dass man die Teilhabe am Leben des anderen beibehält. Was mich überrascht hat, ist, dass das diese Fernbeziehungspaare von sich selber behaupten, dass sie es viel besser können als Nahbeziehungspaare, weil sie sich ihrer Präsenz und auch ihrer Absenz sehr viel bewusster sind.
Ich glaube, das ist das geeignete Schlusswort für diese Ausgabe des Digitalen Espresso. Wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt und danken natürlich ganz herzlich Marie-Christine Döbler für den tollen Austausch und das gute Gespräch. Danke.
Gerne.
Der Digitale Espresso ist ein Podcast des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg. Aufnahme und Ton: Markus Sager. Schnitt: Said Zuma. Moderation: André Schröder und Andreas Menne. Musik: René Gevorkaragi. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Alle Infos zum Podcast finden Sie auf www.digitaleespresso.de.